Jesus, das wollen wir, wollen dich sehen, die Ehre an diesem heutigen Morgen. Und wollen, dass du zu uns reden. Und so tun wir unsere Herzen auf, laden dich ein, dass du durch den Heiligen Geist zu uns reden und uns etwas von deiner Herrlichkeit auch zeigen. Herr, wir wollen dich heute Morgen tiefer, besser kennenlernen. Amen. So, guten Morgen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Es ist ein guter Morgen, ein guter Tag. Denn jeder Tag, den Gott macht, der ist gut. Falls du zum ersten Mal hier bist, dann möchte ich dich ganz besonders willkommen heißen. Gast oder vielleicht das erste, zweite, dritte Mal und du kennst uns noch nicht. Kein Problem, du bist hier. Herzlich willkommen, auch wenn du so eingeschaltet hast. Wir mögen es, wir haben viele Gäste, viele neue Leute und wir sind in einer neuen Themenreihe und ich möchte dich da, falls du eben zum Gästen gehörst, neuer bist, ein bisschen mit reinnehmen und aufwärmen, denn es ist ein heißes Thema. Es ist ein herausforderndes Thema, selbst für diejenigen, die jetzt vielleicht seit Jahrzehnten kommen. Und du bist gerade neu da und das Bad, in das wir einsteigen, ist heiß. Deshalb, dass du einfach verstehst, wir sind eine Kirche, die Jesus nachfolgt. Eine Kirche, die dafür lebt, dass Menschen eine Begegnung mit dieser Liebe Gottes haben. Das heißt, wir nehmen die Bibel auch, Gottes Wort, wir nehmen das sehr ernst und wir glauben, dass wir in der Bibel Gott auch kennenlernen können, vor allem durch die Person von Jesus. Das heißt, wir werden heute tatsächlich Bibelstellen anschauen und anschauen, wie Gott ist und wer ist und vielleicht genau auch Bereiche, die uns besonders herausfordern oder unser Bild und unser Verständnis von Gott herausfordern. Genau, aber darauf wollen wir uns als Kirche auch einlassen. Sind die schon lange und da immer mit dabei sind, auch dabei? Ist gut, okay, ich sehe ein Nicken, einfach ein verhaltenes Nicken, aber ein Nicken, ein schweizerisches Nicken, genau. Ich war vor vielleicht 2-3 Wochen zu Hause und einige meiner Kinder waren im Kreis und haben miteinander ein Kartenspiel gespielt. Und wir mögen es bei uns, Spiele zu spielen, Kartenspiele, Brettspiele, wie auch immer. Und ich war im Wohnzimmer, habe mit einem Ohr halb zugehört, ein bisschen zugeschaut und hatte noch meine eigenen Dinge, die ich machte. Und habe dann gemerkt, das ist doch eigentlich ein Uno, aber die Regeln sind, was spielen die? Das ist überhaupt nicht, wie man das spielt. Bin ich ein bisschen näher ran und habe mich so informiert, also warum habt ihr jetzt bei dieser Karte so gespielt und so? Dann habe ich gemerkt, eines meiner Kinder sehr kreativ Regeln neu einfügen kann in das Spiel, so wie es gerade zu der Situation passt. Kennt ihr solche Leute, die dann, ja, okay, bei so einem Spiel, ich weiß, ich musste immer in meiner Kindheit, wenn wir Monopoly gespielt haben, gab es eine Person in meiner Familie, wo man immer besonders gut gucken musste bei der Bank, wie das läuft. Genau, weil also aus einem guten Motiv heraus, Monopoly ist auch ein Glücksspiel. Und fand es zum Teil sehr unfair, wie viel Glück gewisse Personen hatten und hat dann halt Geld denen zugeschoben, die weniger Glück hatten, um so einen Ausgleich zu schaffen. Genau, aber eben nicht den Spielregeln entsprechend. Und mit diesem Gedanken möchte ich anfangen, nämlich, dass wir in einer Zeit leben, in der Selbstbestimmung ein sehr hohes Gut ist. Und man sagt ja auch, mein Leben, meine Regeln. Ich sage das meinen Kindern zu Hause auch. So, das ist mein Haus hier, mein Zuhause und hier wird so nach meinen Regeln auch gelebt. Also ein sehr hohes Gut, das wir haben. Und selbstverständlich, jeder Mensch will ja über sein eigenes Leben bestimmen, seine eigenen Maßstäbe setzen. Und dann aber gibt es eben so einen Grenzbereich, wo es dann auch darum geht, viele wollen auch ihre eigene Wahrheit die eigene Realität definieren. Und da merken wir dann, dass wir stark an eigentlich unsere Grenzen und unsere Möglichkeiten stoßen. Also da, wo Menschen dann, also gut, wir Schweizer sagen ja doch, wenn das für dich gut ist, dann ist das gut für dich. Also wir lassen den Leuten ihre Freiheit auch, wenn es nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt, irgendwo ihre eigene Realität zu definieren. Die Schwierigkeit ist aber, wenn wir eine Realität in uns definieren, eine Wahrheit definieren, die nicht der Wirklichkeit entspricht, dann kommt es unvermeidlich, früher oder später, manchmal dauert es sehr lange, aber früher oder später kommt es zu einer Konfrontation. Und ich sage euch, die Wirklichkeit ist brutal hart. So, die ist einfach, es ist unumgänglich. Aber wir leben eben in einer Zeit, in der wir selbst bestimmen wollen und das so von unserem eigenen Leben übertreiben und übertragen, dass wir das Gefühl haben, wir könnten die Realität um uns herum auch selbst bestimmen. Und das tun wir nicht nur über unser eigenes Leben, sondern das tun wir eben oft auch mit Gott selbst. Wir erschaffen uns ein Gottesbild, das uns passt, das uns genehm ist. Ein Gott, der uns immer zustimmt und nie widersprechen würde. Ein Gott, der uns segnet und nie etwas von uns fordern würde. Ein Gott, der uns liebt, aber uns nie richten oder verurteilen würde. Ein Gott, der uns dient, aber keine Autorität besitzt. Und so gestalten wir einen Glauben und ein Gottesbild, das sehr bequem bleibt. Ein Glauben, der konfrontiert, das passt nicht so in unsere Zeit hinein. Das passt nicht in dieses Denken, mein Leben, meine Regeln, mein Gott, so wie ich ihn mir definiere. Und da haben wir genau dasselbe Problem mit der Wirklichkeit und unserer selbstgemachten Realität. Nur weil wir uns Gott so vorstellen, heißt es nicht, dass er so ist. Aber ich hab manchmal Gespräche, da redet man über Gott oder über die Bibel, über gewisse Verse, über gewisse Dinge. So. Und dann liest man in der Bibel und so, also so einen Gott, also so stelle ich mir keinen Gott der Liebe vor. So, und dann schwenkt man wieder ab und das Unbequeme macht man zur Seite. Wir können Gott ignorieren, wir können sein Wort ignorieren, wir können ihn uns vorstellen, wie wir wollen, aber in der Wirklichkeit bleibt Gott Gott. Und das ist jetzt die Frage, wie gleichen wir das ab? Bleiben wir in unserer Selbstbestimmung? Und das ist ja das Urproblem. Unser Urproblem ist, wir wollen sein wie Gott. Das ist ja, genau, wir hatten es ja schon von Adam und Eva. Das war die Versuchung war, esst von dieser Frucht, dann werdet ihr sein wie Gott. Wir wollen selbst bestimmen, was richtig und was falsch ist. Wir wollen die Realität selbst definieren, aber wir können es nicht. Wenn wir ehrlich sind, liegt nicht an uns, das zu tun. Und das ist unser Urproblem. Wir wollen sein wie Gott, wir sind es aber nicht. Die Wahrheit ist, Gottes Maßstäbe bleiben bestehen. Gott bleibt Gott, ob wir darüber predigen oder nicht. Gott ist heilig. Ob wir ihn fürchten oder nicht, er ist ein Richter. Jesus ist der Richter, der zurückkommt und er wird Lebende wie Tote richten. Für ein ewiges Leben mit ihm oder eine ewige Verdammnis, getrennt von ihm. Ob wir darüber reden oder nicht, das ist die Realität, die Wirklichkeit. Ob unsere Meinung über ihn ändert oder nicht, Gott bleibt bestehen. Ihr merkt, die Temperatur ist hoch, okay? Aber ich möchte doch nicht, dass wir als Kirche, dass wir als Christen an der Wirklichkeit Gottes vorbeigehen. Also wisst ihr, Gott ist voller Liebe, ja. Gott ist voller Gnade, ja. aber Gott ist auch heilig. Gott ist auch gerecht. Und wenn wir als Christen so einseitig leben und nur eine Seite von Gott betrachten, dann gehen wir an Gott vorbei. Ich meine, das sind Anteile Gottes. Es sind wunderbare, gute, wichtige Anteile Gottes. Aber wir verstehen Gottes Liebe und Gottes Gnade erst auch, wenn wir die Ehrfurcht Gottes verstehen, die Heiligkeit Gottes verstehen. Diese Dinge, das sind nicht Dinge, die sich widersprechen, sondern erst, wenn wir die Dinge zusammenbringen, erst dann sind wir auch wirklich Gott nahe. Und was wir gerne tun ist, oder für uns ist das manchmal schwierig und wir sind dann so einseitig. Vielleicht habt ihr auch so Menschen in eurem Leben, die einen sehr einseitigen Bezug zu dir haben. So, die kennen dich einfach in diesem Feld und nur in diesem Bereich und wollen dann auch immer etwas von dir, was einfach nur in diesem Feld drin ist. Und das kann dann auch irgendwie komisch sein. Ich meine, selbst bei den eigenen Kindern. Wenn es einfach nur ist, du bist der Versorger so, und du bist das Portemonnaie, dann ist es so, ja natürlich, ich bin großzügig, ja natürlich, ich gebe dir gerne, ja, klar. Aber also, ich habe auch noch andere Seiten. Man könnte auch noch was anderes mit mir machen. So, und genau so behandeln wir oder schaffen wir eine falsche Realität in unserem Kopf, ein falsches Bild von Gott, wenn wir nur eine Seite, die ja wahr ist, die ja richtig ist, von ihm kennen und betonen und gebrauchen. Und was wir als Kirche wirklich tun wollen, ist, wir wollen uns auch mit diesen Spannungsfeldern, mit diesen schwierigen Passagen in der Bibel, die Gottes Heiligkeit und seine Gerechtigkeit beleuchten, wir wollen uns damit auseinandersetzen, weil wir glauben, da findet sich eben eine Tiefe und eine Beziehung zu ihm. Und deshalb werden wir heute drei Bibelstellen anschauen, drei Geschichten, die man gerne einfach zur Seite packt. Wo man drüber liest und man sich genau vielleicht diesen Satz sagt, also, was hat Gott da gemacht? So kenne ich Gott gar nicht. Ich glaube, ich will ihn so auch nicht kennen. Einfach zur Seite und weiter. Und genau mit solchen Passagen wollen wir uns auseinandersetzen. Weil ich überzeugt bin, wenn wir in der ganzen Wirklichkeit Gott erfahren, erst dann sind auch die Seiten der Liebe und der Gnade und der Barmherzigkeit, erst dann verstehen wir, was das auch wirklich bedeutet. Also seid ihr da mit dem Boot, euch herausfordern zu lassen, in diesen Bereich der Gottesfurcht hineinzugehen. Super. Jetzt, das war für die online sind, es war nicht nur ein schweizerisches Nicken, es war ein schweizerisches, enthusiastisches Ja. Okay, wir machen das so. Ich gebe euch, es gibt Leute, die mögen ein bisschen Struktur, damit man mir folgen kann. Ich sage euch kurz die drei Punkte, die ich bringen werde. Erstens, Gottes Gegenwart ist so heilig, dass sie gefährlich ist. Also ich möchte zuerst über Gottes Heiligkeit reden. Gott ist nämlich heilig. Was hat das für uns zu bedeuten? Welche Konsequenzen? Was ist das? Und dann zwei weitere Punkte. Und zwar Gottes manifeste Gegenwart. Manifest bedeutet, dass er wirklich spürbar, ganz verdichtet gegenwärtig ist und am Wirken ist. Also Gottes manifeste Gegenwart ohne Gottesfurcht hat fatale Konsequenzen für uns Menschen. Und der dritte Punkt ist Gottes unscheinbare Gegenwart. Also wenn man Gott nicht wirklich spürt oder merkt und er irgendwie gefühlt weit weg ist, aber Gott ist ja überall, Gottes unscheinbare Gegenwart ohne Gottesfurcht hat fatale Konsequenzen. Also ich möchte da das aufzeigen, den Unterschied von manifest, verdichtete Gegenwart und irgendwie scheinbar Gottes weit weg, ohne Gottesfurcht in beiden Situationen für den Menschen ganz, ganz schwierig. Okay, gut. Gottes Gegenwart ist so heilig, dass sie gefährlich ist. Ich habe mich entschieden, anstatt 10 Minuten über diesen Punkt zu reden. Es gibt von Bible Project, das ist eine Webseite, aber auch ein YouTube-Kanal, kann ich euch sehr, sehr empfehlen, die so gewisse biblische Konzepte in kurzen Videos erklärt. Und anstatt 10 Minuten, dass ich rede, gebe ich euch ein Bild, sagt mehr als 1000 Worte. Hier 1:40, den Anfang dieses Videos über Heiligkeit, das euch so ein Grundverständnis noch einmal gibt von der Heiligkeit Gottes. Ist die Technik bereit? Dann würde ich sagen, Film ab.
Wahrscheinlich hast du das Wort heilig schon mal gehört oder zumindest in einem christlichen Lied gesungen. Die meisten Menschen verbinden mit diesem Wort einfach nur, dass man eine moralisch gute Person ist. Also Gott ist heilig, weil er moralisch vollkommen ist.
Ja, das ist ein Aspekt davon. Aber in der Bibel ist der Gedanke der Heiligkeit viel tiefer und größer. Er beschreibt eigentlich, dass Gott der mächtige Schöpfer hinter dem ganzen Universum ist. Er ist das einzige Wesen, das die Kraft hat, eine Welt voller Schönheit und Leben zu schaffen. All diese Fähigkeiten machen Gott absolut einzigartig und das ist die Bedeutung von heilig. Ein hilfreiches Bild ist, Gottes Heiligkeit mit der Sonne zu vergleichen. Die Sonne ist einzigartig, zumindest in unserem Sonnensystem, und sie ist wirklich gewaltig. Sie ist die Quelle von allem Leben auf unserem Planeten. Man könnte sagen, die Sonne ist heilig. Und man kann den Vergleich sogar noch weiterdenken, denn der ganze Bereich um die Sonne herum ist ebenfalls heilig.
Ja, denn je näher man der Sonne kommt, desto intensiver wird es.
Ja, genau. All das Gute und die Kraft der Sonne, die das Leben erst ermöglichen, sind auch gefährlich. Ich meine damit, wenn man der Sonne zu nahe kommt, wird sie dich auslöschen. Und dieselbe Spannung ist auch im Zentrum von Gottes Heiligkeit. Wenn du unrein bist, ist Gottes Nähe gefährlich für dich. Nicht, weil seine Nähe schlecht ist, sondern weil sie so gut ist. Das erste Mal sehen wir diese Spannung von Gottes Heiligkeit in der Geschichte von Mose und dem brennenden Busch.
Gott sagt Mose, er soll seine Sandalen ausziehen, weil er auf heiligem Boden steht. Und Mose verdeckt sein Gesicht aus Angst und Gott sagt, hey, komm nicht näher. Es ist wirklich heftig.
So, das ist der Beginn. Ihr könnt es dann noch zu Hause fertig schauen. Zieht dann den Bogen zu Jesus hin. Aber das Verständnis von Gottes Heiligkeit bedeutet, Gott ist so gut, so rein, so voller Liebe, so voller Macht und Möglichkeiten und wir sind es nicht. Und wir haben in unserem Leben, wir haben Fehler, wir haben in unseren Herzen schlechte Motive, wir haben in unserem Kopf schlechte Gedanken. Und wenn jetzt dieser allmächtige, heilige Gott voller Güte, voller Gnade, voller Liebe da ist und wir uns ihm nahen, dann ist das für uns mitunter tödlich. Wir lesen das in unterschiedlichen Begegnungen. Wir haben an Fastengebetstagen hier zum Beispiel die Geschichte von Jesaja. Der Prophet Jesaja, der plötzlich in diesem Thronsaal Gottes ist und das Einzige, was er noch herausbringt, ist, ich sterbe hier in der Gegenwart Gottes, denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen. Also die Unreinheit, dieses Erkenntnis, dass wir eben nicht so sind wie Gott, das, und in seine Nähe reinzukommen, das ist für den Menschen tödlich. Und gleichzeitig aber ist es ja nicht, weil Gott böse ist oder weil Gott schlecht ist, sondern es ist, weil er so gut ist. Und wir wollen ja eigentlich in diese Nähe. So, das Bild mit der Sonne finde ich sehr hilfreich. Ich mag die Sonne. Ich finde es super, da am Strand zu liegen, Sonne zu haben. Heute ist es mir viel zu dunkel mit den Wolken. Ich mag das, aber ich möchte jetzt nicht irgendwo auf Venus leben oder so. Also zu nahe. Und so lässt es sich ungefähr verbildlichen und vergleichen. Und jetzt können wir mit diesem Verständnis in eine erste Geschichte eintauchen. Und zwar befindet sich diese Geschichte in Apostelgeschichte 5. Der Punkt Gottes manifeste Gegenwart ohne Gottesfurcht hat fatale Konsequenzen. Diese Geschichte befindet sich im gleichen Zeitraum, in der wir uns auch befinden. Und zwar nachdem Jesus gestorben ist, nachdem er begraben wurde, auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist und seinen Heiligen Geist den Christen gegeben hat, damit sie seinen Auftrag ausführen und die Kirche bauen. Das ist dieselbe Zeit, in der wir auch leben. Die Zeit der Kirche. in der wir darauf warten, dass Jesus zurückkommt. Das heißt, es ist jetzt nicht ein alttestamentliches, es ist nicht ein anderer Bezug zu Gott, sondern wirklich so wie wir. Und diese Geschichte, die beginnt so, dass die Kirche in Jerusalem, die blüht auf, Gottes Gegenwart ist da, Menschen werden geheilt, Menschen lernen Jesus kennen und sie entdecken auch das Prinzip der Großzügigkeit. Wow, hey, wir haben Ressourcen und merken dann, wenn wir der Kirche Finanzen geben, dann befähigt das die Kirche, den Auftrag schneller und besser zu machen. So lesen wir im Kapitel 4, wie ein Josef ein großes Stück Land verkauft und das ganze Geld der Kirche gibt, damit eigentlich die Kirche sich um ihre eigenen Witwen kümmern kann. Und dann reagiert auch ein Pärchen reagiert darauf. Und ich lese euch mal hier die Verse 1 bis 5 vor aus dem 5. Kapitel. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Sapphira verkauften ein Stück Land. Und Hananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich selbst behielt. Als er das Geld vor den Aposteln niederlegte, sagte Petrus zu ihm: Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich dazu gezwungen, das Land zu verkaufen. Das ist freiwillig. Es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir auch frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Das war ein Ende bei allen, die davon erfuhren, das tiefe Ehrfurcht vor Gott auslöste. Krass. Aber die Geschichte wird noch krasser. Also wird noch heftiger. Die begraben den Hananias direkt und währenddessen kommt die Frau, die Sapphira, rein und die weiß noch nichts von dem, was mit ihrem Mann geschehen ist. Und es wiederholt sich genau das. Und Petrus fragt sie: Hey, ist das der Gesamterlös? Ich, ja, das ist der Gesamterlös. Und dann sagt er: Warum habt ihr euch zusammengetan, Gott zu belügen? Die Männer, die deinen Mann begraben haben, wenn sie jetzt reinkommen, werden sie auch dich begraben. Und auch sie fällt tot um auf der Stelle. Boah, was machen wir mit solchen Geschichten? Unser Grundreflex ist, wie kann ein liebender Gott sowas tun? Aber eben, er ist ein liebender Gott und er ist auch ein heiliger Gott. In seiner Gegenwart, Sünde, Unreinheit, das ist gefährlich. Es hat, wie in diesem Punkt, es hat fatale Konsequenzen für uns. Und hier, wenn wir die Geschichte anschauen, einfach kurz zum Erklären, ihre Sünde lag ja nicht darin, dass sie Geld zurückgehalten haben, sondern in der bewussten Täuschung der Gemeinde Gottes. Sie wollten den Eindruck erwecken, als ob sie gottesfürchtig sind. Äußerlich fromm zu erscheinen, ist nicht dasselbe wie innerlich ein aufrichtiges Herz zu haben. Und Gott nimmt Sünde ernst. Auch im neuen Bund, auch in unserer Zeit nimmt er sie ernst. Und diese Geschichte lehrt uns, dass Gottes Heiligkeit unverändert bleibt. Es ist eine Kollision zwischen ihrer selbst eigengemachten Spielregeln und der Wirklichkeit Gottes. Ja, Gottes Gnade ist unendlich. Aber es bedeutet nicht, dass Heiligkeit und Ehrfurcht unwichtig geworden sind. Was wir hier sehen ist, sie haben sich selbst getäuscht. Im Psalm 10, Vers 11 heißt es vom Narren, dass der Narr spricht in seinem Herzen: Gott hat es vergessen, Gott hat sein Angesicht verborgen. Er sieht es niemals. Das ist eine Selbsttäuschung. Eben, es sind die eigenen Spielregeln, die hier kollidieren und konfrontiert werden mit der Wirklichkeit der Heiligkeit Gottes. Und deshalb, Gottes Furcht ist unser Schutz vor Selbsttäuschung. Sie dachten, sie können Gott täuschen, aber sie täuschten nur sich selbst. Jetzt kommt die große Frage. Warum geschieht das nicht bei uns? Also habt ihr euch die Frage auch schon gestellt? Oh, zum Glück, das war einfach nur erste Kirche in Jerusalem und so. Der Punkt hier heißt ja die manifeste Gegenwart Gottes. Das heißt, dort, wo Gott sich ganz stark zum Ausdruck bringt. Wenn wir hier die Verse gerade weiterlesen, was ist geschehen? Das heißt zweimal, dass die Ehrfurcht vor Gott in der Gemeinde gestiegen ist. Und es heißt auch, dass Leute, die Mitglieder werden wollten, die Teil der Kirche werden wollen, die haben sich das ganz gut überlegt. Und dann aber direkt im Anschluss heißt es, dass die Apostel die Kirche rausgegangen sind in die Stadt und sie von überall aus dem ganzen Bereich umliegend haben sie alle Kranken gebracht. Und das ist hier die einzige Stelle im, nach Jesus, wo es heißt, dass sie für alle Kranken, die sie gebetet haben, für alle sind gesund geworden. Also wir haben hier eine massive Manifestation von Gottes Kraft. Sie haben sie die Straßen gelegt und überall, also beim Petrus hieß es sogar, er musste nicht beten für die Leute, sein Schatten war genug, ist einfach nur auf die Leute gefallen und sie wurden gesund. Also unvorstellbar, das ist eben auch das, was Heiligkeit macht, das ist eben auch das, was Gottes Gegenwart macht. Es setzt Menschen frei, es heilt sie. Also die Vorstellung, hier nach einem Gottesdienst mal ins Lux zu gehen, durch alle Gänge durchzulaufen und alle können nach Hause, so war das. Das war diese manifeste Gegenwart Gottes. Aber die hatte eben auch diese Seite, dass es sofort fatale Konsequenzen hatte, wenn man in Sünde ohne Ehrfurcht Gott begegnet ist. Wenn ich mir das so überlege, also eigentlich eben diese Seite von der manifesten Gegenwart Gottes bei uns, dass wir so, alle werden gesund, Menschen werden von Süchten frei, von ihren psychischen Herausforderungen, Gott bam, 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 wirkt einfach. Auf der anderen Seite, möchte ich nicht ständig irgendwie die Staatsanwaltschaft vor der Tür haben, weil Leute tot umfallen. Warum geschieht sowas nicht? Es hat, und das ist eben unser Trugschluss, die Frage ist nur von der Geschwindigkeit, wie schnell geschieht es. Und dafür möchte ich euch jetzt ins Alte Testament gehen und zwei Geschichten anschauen, die sehr ähnlich sind, aber einmal, wo die manifeste Gegenwart Gottes stark da war und einmal, wo Gott sich stark zurückgezogen hat. Und zwar geht es beide Male um Priester. Das eine Mal um Aarons Söhne, Nadab und Abihu. Und dann einmal um Elis Söhne, Hophni und Phineas. Das sind vielleicht Namen, die ihr euren Kindern nicht geben wollt, für die, die Namen suchen und so. Obwohl Phineas, da gibt es auch einen guten. Genau. Okay. Die Priester. Priester waren die einzigen, die zum Heiligtum durften und der Hohepriester einmal im Jahr ins Allerheiligste hinein. Also noch einmal Gottes Konzept von Heiligkeit. So, wenn man in die Heiligkeit, wenn man sich der Heiligkeit nähert, dann braucht es umso mehr Reinheit und diese Gottesfurcht, das richtig zu tun. Und beim Aaron, da war eine Wolke über diesem Heiligtum, über dem, das war nicht ein Tempel, sondern die Stiftshütte, ein Zelt, wo Gott drin war. Und die Priester waren diejenigen, die das Opfer gebracht haben und Gott dort gedient haben. Und Gott hat gesagt, hey, es ist so heilig, es ist so gefährlich, ich gebe euch ganz klare Richtlinien, wie ihr mir zu begegnen habt, damit das möglich ist. Weil Gott will ja die Nähe, er will die Begegnung, aber es braucht ganz klare Reinheitsvorschriften. Und die haben das gemacht, diese zwei Söhne, Nadab und Abihu, haben die richtigen Kleider angezogen, haben sich vorher richtig gewaschen, haben das richtige Werkzeug genommen und waren am Opfern. Und dann machen sie aber einen Fehler. Es hieß nämlich, wenn man so ein Opfer dann im Zelt oder neben dem Zelt macht, man muss immer das Feuer von der Hauptopferstelle nehmen. Vom Hauptfeuer, das immer brennt. Und ich weiß nicht, ob es ihnen zu anstrengend war, dort das Feuer zu holen. Sie haben sich dann selbst dort ein Feuer gemacht, um dieses Opfer zu bringen. Also, die waren eigentlich alles und einfach eine Sache machen sie nicht richtig. Und dann lesen wir hier in Levitikus 10, Vers 2, also 3. Mose. Da ging ein Feuer vom Herrn aus, es erfasste die beiden und sie starben dort im Heiligtum. Und Mose reagiert darauf und er sagt dann, genau das hat der Herr angekündigt, als er sagte, an denen, die mir nahe sind, erweise ich mich als heilig. Also Mose versteht das Prinzip und sagt, guck, das ist, Gott ist heilig. Und wenn man ihm nahe ist, erweist sich Gott auch als heilig. Okay, spulen wir ein paar hundert Jahre nach vorne. Und da haben wir Eli als Hohepriester und seine zwei Söhne, Hophni und Phineas. Und bei denen, also Hophni und Phineas, boah, das waren echt, das waren ganz schlimme Typen. Sie lebten in sexueller Unmoral, Ehebruch mit Frauen am Tempel. Also direkt dort bei der Stiftshütte haben sie Ehebruch begangen und die Leute wussten es. Sie missbrauchten auch ihre priesterliche Autorität für persönlichen Gewinn und haben ihren ganzen Dienst völlig respektlos gemacht. Aber sie starben nicht, da kam kein Feuer. Warum? Also eigentlich viel schlimmer, aber sie starben nicht und die anderen haben einfach einen Fehler gemacht. Und das hat eben mit dieser manifesten Gegenwart Gottes zu tun. Da war keine Wolke mehr da. Das Volk hat hunderte Jahre lang, hat es sich von Gott entfernt und so hat Gott sich auch zurückgezogen. Und es heißt, in 1. Samuel 3,1 heißt es, dass das Wort des Herrn in diesen Tagen selten war. Eben, dass Gott sich kaum gezeigt hat. Das heißt, seine Heiligkeit, man war ihm gar nicht nahe. Und so konnten Dinge geschehen, weil deine Distanz war, wo die Heiligkeit nicht sofort gegriffen hat. Aber mein dritter Punkt ist ja der, Gottes unscheinbare Gegenwart ohne Gottes Furcht hat auch fatale Konsequenzen. Sie sind dann trotzdem einfach später von Gott gerichtet worden und sind gestorben. Und das ist, ich glaube, dass das in unserer Zeit eines unserer größten Probleme ist. Dass wir glauben, Gott ist ganz weit weg. Und ich mache mir jetzt ein Bild von so einem einfach nur unfordernden Gott. Ein Gott, der mich einfach bestätigt und mich streichelt und mir gibt, was ich will. Und irgendwie funktioniert's. Und irgendwie kommt nicht, es kommt nicht das Feuer vom Himmel. Und das ist wirklich ganz, ganz gefährlich. Es ist übrigens auch eine Form, im Römerbrief erklärt uns der Paulus, dass eigentlich eine Form des Gerichtes, eine Form des Zornes Gottes, unter der wir stehen, als Welt und als Menschheit, dass er sich zurückgezogen hat und uns selbst überlassen hat und wir jetzt das Gefühl haben, oh, hat alles keine Konsequenzen. Ich kann machen, was ich will. Aber, und das sagt uns der Paulus im Timotheusbrief, 1. Timotheus 5, 24, er sagt, Gott ist immer noch der Richter. Ob es jetzt sofort ist, wie bei Nadab und Abihu, oder ob es erst später dann kommt, wie bei Phineas und, wie hieß er? Hophni. Wir sehen also, ich fasse zusammen, Gottes Heiligkeit ist absolut. Es ist eine Wirklichkeit. Ob wir das wollen oder nicht, ob wir uns das vorstellen oder nicht, ob wir darüber reden oder nicht. Und er ist so heilig, dass seine Gegenwart ohne Ehrfurcht tödlich sein kann. Und was bedeutet das für uns heute? Für mich die große Frage ist, wie können wir ihm nahe kommen? Wie sollen wir ihm nahe kommen? Deshalb beschäftigen wir uns mit diesem Thema der Ehrfurcht Gottes. Das ist nämlich der Schlüssel dazu. Oft denken wir, entweder ich fürchte Gott oder ich liebe Gott. Aber Jesus zeigt uns, wahre Liebe zu Gott ist ohne Ehrfurcht nicht möglich. Wenn wir uns Jesus ist unser großes Vorbild, der zeigt uns, wie das geht. Und er zeigt uns, Gott zu lieben ist nicht möglich, ohne ihn zu ehren, ohne ihn zu respektieren. Deshalb, wenn wir jubeln und sagen, ja, Gott ist Liebe und meinen damit einfach nur diese Seite, dann haben wir Liebe nicht verstanden. Und dann lieben wir ihn nicht wirklich, sondern nur sehr einseitig, nicht für wen er wirklich ist. Wenn wir Ehrfurcht mit reinbringen und seine Heiligkeit verstehen, erst dann können wir ihn richtig lieben, so wie Jesus das selbst getan hat. Er hatte eine perfekte Beziehung zum himmlischen Vater und die war durchdrungen von Ehrfurcht. Und somit war Jesus auch in seiner Reinheit, er war der Einzige, der in Gottes Heiligkeit stehen konnte. Er konnte sich ganz nähern, ohne dass er stirbt. Und das ist für uns entscheidend, weil er auch der Einzige war, der sich für uns hingegeben hat. Also er hat dann diesen ganzen Zorn, die ganze Strafe, die ganze Heiligkeit Gottes auf unsere Schuld hat er auf sich geladen. Er hat den Vorhang zerrissen, der uns von der Gegenwart Gottes getrennt hat. Da war er im Tempel, war ein Vorhang. Man durfte nicht rein, es ist zu heilig, es ist zu gefährlich. Und als er gestorben ist, ist dieser Vorhang zerrissen. Es hat sich für uns einen Weg gebahnt, nämlich dass wir nicht mehr aufgrund unserer eigenen Gerechtigkeit uns Gott nahen können, sondern jetzt mit der Gerechtigkeit von Jesus können wir uns nahen. Können wir mutig vor den Thron Gottes kommen. Jesus ist der hohe Priester, der nicht wie Nadab und Abihu auf eigene Weise ins Heiligtum ist, sondern im vollkommenen Gehorsam zum Vater. Weil er das getan hat, können wir auch. Aber nicht respektlos, nicht leichtfertig, sondern mit Ehrfurcht und mit Staunen. So stelle ich dir die Frage heute Morgen. Lebst du so, als ob Jesus einfach dein Kumpel ist? Oder erkennst du ihn auch als König? Als König des Universums? Lebst du so, als ob Gottes Heiligkeit keine Konsequenzen hätte? Oder verstehst du, dass Gnade dich nicht von Ehrfurcht befreit, sondern dich in sie hineinführt? Ich möchte, dass wir als Kirche, dass wir als Christen Jesus mit Ehrfurcht und mit Liebe nachfolgen. Ich glaube, es ist so ein Schlüssel für uns, dass wenn die Ehrfurcht auch zunimmt, sich Gott auch nahen kann, dass es ungefährlich bleibt für uns oder ertragbar bleibt wenigstens für uns. Und so möchte ich dich einladen, dass du dich Gott nahst heute Morgen. Dass du ihm nahe kommst. Im Bewusstsein, er ist heilig, im Bewusstsein, das ist gefährlich. Und gleichzeitig im Bewusstsein, Christus hat uns einen Weg gemacht, dass wir ehrfürchtig da rein können. Also Gott sehnt sich nach dir, wirklich. Deshalb hat er diesen Weg geschaffen für dich. Die Band darf nach vorne kommen. Und so haben wir unsere Musiker und Anbetungsleute hier, haben sie ein Lied geschrieben. Für uns als Kirche. Und in diesem Lied sagen wir, dass wir wollen, dass Gott uns begegnet. Da sagen wir, ich will dich kennen, Herr. Ich will dir begegnen in deiner Herrlichkeit. Also noch einmal, die Furcht Gottes treibt uns nicht weg von ihm, sondern es ist in Respekt, in Staunen wollen wir ihm näher kommen. In der Dankbarkeit, dass wir das dürfen, aber eben in dieser Ehrfurcht drin, dass er Gott ist. Wir singen in diesem Lied, Herr, begegne mir. Ich strecke mich aus nach dir, will dir folgen, Herr. Will auf deine Stimme hören. Und dazu lade ich dich ein, dass du heute Morgen hineinkommst, ihm näher kommst, in der Ehrfurcht, ihn tiefer kennenlernst, ihm tiefer begegnest. Ihr dürft dazu aufstehen, wenn ihr wollt, und ich werde dafür beten und dann singen wir gemeinsam dieses Lied. Vater im Himmel, wir kommen vor dir. Ich möchte als erstes einfach auch Buße tun und um Vergebung bitten dort, wo wir so leichtfertig, so unbedacht, auch undankbar und einfach nur fordernd uns in deine Gegenwart begeben haben. Herr, bitte vergib uns. Wecke du in uns ein Staunen. Staunen über deine Größe und Güte. Wecke du in uns auch ein Bewusstsein deiner Heiligkeit. Ich danke dir heute Morgen, dass du uns einlädst in diese Heiligkeit hinein. Dass du möchtest, dass wir heilig sind, wie du heilig bist. Ich danke dir, dass du dein Leben selbst gegeben hast, dass du in diese Welt gekommen bist, Jesus, damit wir hineinkommen dürfen. Und das wollen wir heute Morgen tun. Amen.